Letzte Woche habe ich mir eine Pizza geholt, etwas sehr Alltägliches. Ich gehe dann meist zu der Pizzabude bei uns an der Gemeinde, direkt in der Kolbstraße, kommt ihr vom Parken oft vorbei. Die Pizza ist ganz okay und es ist die nächste Bude und man hat in 10 Minuten seine Pizza fertig. Und ich habe mir zuletzt angewöhnt, meinen Pizzakarton aufzuheben. Und dann nehme ich den mit und lasse mir die Pizza da, die frische Pizza, in den gebrauchten Karton einpacken. Ich dachte, auch da kann man Müll vermeiden. Der Pizzamann, der findet das aber immer sehr merkwürdig. Das war jetzt schon mehrmals so, dass der lachen muss. Aber es ist immer derselbe. Und ich bin ja auch schon öfters da gewesen mit meinem gebrauchten Pizzakarton und komme extra ein bisschen früher, dass der nicht schon alles fertig hat. Der packt die auch nicht mehr um. Sondern dass ich lache, hier ist mein Karton, ich möchte die gern wieder da rein haben. Er lacht, findet das offensichtlich lustig, findet mich vielleicht auch merkwürdig. Man merkt so ein bisschen dann, okay, ich bin in meiner Blase unterwegs. Wenn ich in der Freiheit das so machen würde, fänden die das ganz normal und würden vielleicht sagen, ach super, dass du daran denkst. Der Pizzamann, der sagt, der ist bescheuert, der Kerl. Aber ist das nicht viel merkwürdiger, dass ich da bis vor kurzem hingegangen bin, mir immer eine neue Pappschachtel habe geben lassen, die abends in die Papptonne tue, dann kommt alle 2 Wochen ein großes Auto, verstopft die Straße, produziert CO2, holt diese Pappschachtel ab. Wenn es gut läuft, wird die vielleicht recycelt. Dann werden daraus wieder neue Pizzakartons. Die kommen dann von der Firma in den Großmarkt. Mein Pizzamann fährt in den Großmarkt, holt einen Stapel bei sich, legt die dahin und gibt mir dann wieder einen neuen Pizzakarton. Das ist eigentlich viel merkwürdiger, als so einen Pizzakarton einfach nur oben auf den Küchenschrank zu legen und nochmal zu gebrauchen. Wir haben uns in den letzten Wochen mit nachhaltigem Nachfolgen beschäftigt. Bei Nachhaltigkeit, da geht es im Alltag oft um ganz schlichte Dinge. Zum Beispiel Dinge wie Pizzakartons, die man einfach nur anders machen muss. Aber damit wir dahin kommen, dass wir Dinge anders machen, kleine, aber erst recht große Dinge, muss, glaube ich, etwas passieren in unseren Köpfen. Wir müssen umdenken. Wir müssen hinterfragen, was wir und andere für normal halten. Und wir müssen nicht nur einzelnes Verhalten ändern, sondern unsere ganze Haltung muss sich, glaube ich, ändern. Diese Haltung des gedankenlosen Konsumierens, dieses Verbrauchens von Rohstoffen, als würden die wie in einem Computerspiel immer wieder neu entstehen. So kommt es uns ja vor. Der Pizzamann hat immer wieder einen neuen Stapel an Pizzakartons. Ich habe noch nie erlebt, dass er sagt, ich habe halt keine Pizzakartons, du musst die Pizza hier essen. Und so kommt es uns ja vor, dass es alles grenzenlos da ist für uns, aber wir wissen, dass es nicht so ist. Und ich glaube, es braucht ein Umdenken an der Stelle, dass wir das aufnehmen und in unserer Haltung überführen. Dass wir eine Haltung gewinnen, die nicht mehr einfach so Ressourcen verbraucht, ohne nachzudenken. Nicht so gedankenlos ist, und oft ist es ja auch nicht nur gedankenlos, sondern einfach egoistisch. Damit sich daran was ändert, muss sich unser Denken ändern. Und ich glaube, das ist einer der vielen Punkte, wo Nachhaltigkeit und Jesus-Glaube zusammenkommen, zusammenfinden. Jesus ruft ja sehr oft dazu auf, dass wir unser Denken und unser Verhalten ändern. Ausgehend von der Frage an Pfingsten, welcher Geist uns leitet, haben wir so auf zentrale Texte aus den Evangelien gehört. Und wir haben gemerkt, auch wenn er natürlich weder vom Klimawandel noch von Pizzakartons die Rede ist, sprechen die schon sehr deutlich, diese Texte, wenn man das erstmal in Zusammenhang bringt, hinein in unsere Zeit mit der gewaltigen Aufgabe, unsere Lebensweise umzustellen. Jesus fordert uns auf, gerecht zu handeln und für andere da zu sein. Das haben wir gesehen wieder in diesem Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Und wir haben gesehen, dass der ein Vorbild darin ist, dass er auf seine Kosten diesen Mann leben lässt und nicht auf Kosten des anderen lebt. Jesus lädt uns ein einfaches Leben zu pflegen, schon prinzipiell und aus spirituellen Gründen. Und für uns vielleicht nochmal umso wichtiger, jetzt auch aus Gründen der Nachhaltigkeit. Und Jesus stellt uns gemeinsam auf den Weg der Veränderung und er lässt uns in dieser Weggemeinschaft schon Reich Gottes erleben, im Unterwegssein miteinander. Und heute kommt da noch eine neue Haltung dazu, die uns nach und nach zu einem nachhaltigen Leben führen wird. Sie begegnet uns in einem Gleichnis Jesu, das wir in Matthäus 25, in den Versen 14 bis 30 finden. Es ist wie mit einem, der seine Knechte rief, bevor er außer Landes ging und ihnen sein Vermögen anvertraute. Und dem einen gab er 5 Talent und dem anderen 2, dem dritten eines, jedem nach seinen Fähigkeiten, und er ging außer Landes. Sogleich machte sich der, der die 5 Talente erhalten hatte, auf, handelte damit und gewann 5 dazu. Ebenso gewann der, der die 2 hatte, 2 dazu. Der aber, der das eine erhalten hatte, ging hin, grub ein Loch und verbarg das Geld seines Herrn. Nach langer Zeit aber kommt der Herr jener Knechte und rechnet mit ihnen ab. Und der, der die 5 Talente erhalten hatte, trat vor und brachte 5 weitere Talente und sagte: Herr, 5 Talente hast du mir anvertraut, 5 Talente habe ich dazu gewonnen. Da sagte sein Herr zu ihm: Recht so, du bist ein guter und treuer Knecht. Über weniges warst du treu, über vieles will ich dich setzen. Geh ein in die Freude deines Herrn. Da trat auch der mit den 2 Talenten vor und sagte: Herr, 2 Talente hast du mir anvertraut, 2 Talente habe ich dazu gewonnen. Da sagte sein Herr zu ihm: Recht so, du bist ein guter und treuer Knecht. Über weniges warst du treu, über vieles will ich dich setzen. Geh ein in die Freude deines Herrn. Da kam auch der, der das eine Talent erhalten hatte, und sagte: Herr, ich wusste von dir, dass du ein harter Mensch bist. Du erntest, wo du nicht gesät hast, und du sammelst ein, wo du nicht ausgestreut hast. Und weil ich mich fürchtete, ging ich hin und verbarg dein Talent in der Erde. Da hast du das Deine. Da antwortete ihm sein Herr: Du böser und fauler Knecht, du hast gewusst, dass ich ernte, wo ich nicht gesät habe, und einsammle, wo ich nicht ausgestreut habe. Dann hättest du mein Geld den Wechslern bringen sollen, und ich hätte bei meiner Rückkehr das meine mit Zinsen zurückerhalten. Darum nehmt ihm das Talent weg und gebt es dem, der die 10 Talente hat. Denn jedem, der hat, wird gegeben werden. Und er wird haben im Überfluss, wer aber nicht hat, dem wird auch das genommen werden, was er hat. Und den unnützen Knecht werft hinaus in die äußerste Finsternis. Dort wird Heulen und Zähneklappern sein. Ich möchte gar nicht auf das ganze Gleichnis eingehen. Darüber habe ich schon vor gar nicht so langer Zeit gepredigt. Und wem da manches zu denken gibt und bei wem direkt die Fragen kommen, die bei diesem Gleichnis auch entstehen können, wie das eigentlich zum Evangelium der Gnade passt. Oder was das eigentlich, welche Rolle eigentlich in diesem Gleichnis die Angst auch spielt und ob das eigentlich zu unserem Glauben passt, dem schicke ich gerne nochmal meine Predigt von damals. Aber was ich interessant finde für uns zum Abschluss dieser Predigtreihe, ist dieser Grundvergleich der Jünger mit den Knechten eines Herrn, der außer Landes geht und ihnen vorher sein Vermögen anvertraut. Diese Knechte, die werden ja eingesetzt als Verwalter. Und als solche sind sie verantwortlich dafür, was sie mit dem, was ihnen anvertraut wurde, jetzt machen. Und das ist für mich erstmal der Vergleichspunkt. So wie ihnen das Vermögen ihres Herrn, ist den Jüngern die Botschaft vom Reich Gottes anvertraut. Sie sind Verwalter. Und so ist es doch auch mit uns Menschen allgemein insgesamt, dass Gott uns diese Welt anvertraut hat. Wir sind Verwalter. Davon haben wir eben in der Lesung schon gehört. In Genesis 1, wir sind als Bild Gottes geschaffen. Und diese Beschreibung, das bedeutet ja nicht, dass wir aussehen wie Gott und umgekehrt, dass Gott so aussieht wie wir. Sondern hier begegnet uns die altorientalische Redeweise über einen König, der als Bild einer Gottheit in der Welt ist und diese Gottheit repräsentiert und im Auftrag dieser Gottheit handelt. Der König wird beschrieben als ein Abbild, in dem die Gottheit präsent ist und der entsprechend dann auch das tun soll, was im Sinne dieser Gottheit ist. Und diese Vorstellung, die da war in dieser biblischen Zeit im Alten Testament, die wird in der Genesis auf die ganze Menschheit übertragen. Der Mensch ist also vom Schöpfer als sein Repräsentationsbild geschaffen, so könnte man sagen. Damit er über die gesamte Schöpfung wie ein König herrschen soll. Und das bedeutet gerade nicht, dass er tun und lassen kann, was er möchte. Das verbinden wir vielleicht mit einem König, weil wir uns das manchmal wünschen, dass wir alle uns gehorchen oder sowas. Aber darum geht es ja nicht bei einem König im Alten Testament, sondern es geht darum, dass der König für Recht und Gerechtigkeit sorgt. Und das im Auftrag Gottes. Und das bedeutet auch dieses oft missverstandene Herrschen in Genesis 1, der Auftrag an die Menschen, der Mensch soll für Recht und Gerechtigkeit sorgen. Ausdrücklich nicht nur für seinesgleichen, sondern auch für die verschiedenen Tiere. Die werden da ja aufgezählt. Im zweiten Schöpfungsbericht, das haben wir eben ja auch schon gehört, taucht das genauso auf. Wenn dann erzählt wird, dass Gott den Menschen in den Garten Eden setzt, und das kann man sich hier schön vorstellen, wie man so hineingesetzt wird. Wir waren gestern und vorgestern auf der Klausur im Nikolauskloster, wunderschöner großer Garten, da fühlte ich mich auch so ein bisschen hineingesetzt in einen Garten. Aber eben nicht nur, um da zu sein, das Moment zu genießen und für sich, sondern um mitzumachen, um diesen Garten zu bebauen und zu bewahren. Darin liegt die Aufgabe des Menschen. Und darin liegt auch seine Würde als Ebenbild Gottes. Die Menschheit hat innerhalb der Schöpfung einen königlichen Auftrag als Repräsentant und Stellvertreter Gottes. Das ist eine beachtliche Grundbestimmung des Menschen. Wir sind Verwalter der Schöpfung. Der Schöpfer hat sie uns anvertraut. Wir sollen diese Welt nicht für uns ausbeuten, sondern wir sollen für sie sorgen. Ist das deine Haltung, mit der du in der Welt bist? Das wäre super. Und es würde diesem biblischen Bild vom Menschen in der Welt entsprechen. Aber uns begegnet stattdessen meist ja eher die Haltung, die Ressourcen zu nutzen und auszubeuten, um ein gutes Leben zu haben. Und dafür muss man für sich selber ja auch nicht jetzt irgendwie eine umweltschädliche Silbermine im Garten betreiben, um die Welt auszubeuten, sondern es ist ja schon die Frage, mit welcher Haltung sind wir da? Ich glaube, wenn wir das von der allgemeinen Ebene der allgemeinen Menschheit auf uns runterbrechen, dann geht es da um die Frage, ob wir mit der Haltung des Konsumierens in der Welt sind, ob die sich breit gemacht hat, auch in unserem Leben, wie sie sich überall breit gemacht hat in unserer Zeit. Hier gilt es umzudenken. Natürlich sind wir bedürftige Wesen. Natürlich brauchen wir vieles im Leben. Davon ist ja hier auch die Rede bei der Nahrung im Schöpfungsbericht, wo die herkommen soll. Aber wir sind von Hause aus doch keine Konsumenten, deren Lebensinhalt darin besteht, etwas zu verbrauchen. In diese Richtung bringt uns die Werbung, in diese Richtung bringen uns viele Dinge und Dienstleistungen, die uns angeboten werden, dass wir Konsumenten wären vor allem. Ich glaube, da gilt es wirklich gedanklich auszusteigen. Denn wir sind nicht Konsumenten, sondern wir sind Verwalter. Das ist das Bild von Menschen in den Schöpfungserzählungen. Und das begegnet uns auch bei Jesus. Nicht so sehr bezogen auf die Welt, aber immer wieder arbeitet er ja damit, nicht nur in diesem Gleichnis. Natürlich sollen wir uns auch an dem freuen, was uns gegeben ist. Und uns sind Dinge gegeben, damit wir davon leben können, klar. Aber nicht so, als wäre das alles einfach nur für uns da. Als wäre unser Leben ein riesiger Kindergeburtstag, wo wir einfach alles verbrauchen in Überfülle. Uns ist unser Leben geschenkt, aber doch nicht alles um uns herum in der Art, dass wir damit machen könnten, was wir wollen. Wer etwas verwaltet, das zeigt dieses Gleichnis ja sehr schön, der geht mit dem Besitz eines anderen um. Es ist Gottes Welt. Sie gehört ihm. Und wir dürfen darin leben, hineingesetzt wie in einen Garten, der aber auch für alle anderen Geschöpfe da ist. Menschen wie Tiere. Ist ganz stark, wie das in der Schöpfungsgeschichte deutlich wird. Diese Verbindung zu den Tieren wieder, die wir auch schon an anderen Stellen entdeckt haben. Hineingesetzt in diesen Garten, der auch nicht nur für jetzt ist, sondern der auch für unsere Kinder, für unsere Enkel und für alle, die noch nach uns geboren werden, bestimmt ist. Deshalb haben wir alle zusammen den Auftrag, diese Welt zu bewahren. Also so mit ihr umzugehen, wie es im Sinne ihres Besitzers ist. Und das heißt zum Beispiel dann, konkret Nutztiere so zu halten, dass ihr Leben nicht nur eine einzige Leidensgeschichte ist, dass sie auch ausruhen können. Das ist ganz direkt der Wille Gottes. Es steht in den 10 Geboten. Ich weiß nicht, wem das bewusst ist. Beim Sabbatgebot, da steht, nicht nur die Menschen sollen ausruhen, auch das Vieh soll ausruhen. Der Mensch soll die Schöpfung bewahren und er soll für Gerechtigkeit sorgen, auch im Umgang mit den Tieren. Das ist der Wille Gottes. Wo anders sollten wir den finden, wenn nicht in den 10 Geboten? Im Sinne Gottes ist natürlich, dass wir das von ihm geschaffene Gleichgewicht und die Schönheit der Natur auch für zukünftige Generationen erhalten und nicht sehenden Auges zerstören. Also klar, woran wir sofort denken, zum Beispiel den Regenwald und die Lebensräume der Arktis. Bei uns hier die Insekten und Vögel. Wenn uns die Tiere, die Landschaften, die Grundstücke, die Bodenschätze nicht gehören, sondern wir sie nur verwalten, was folgt daraus für unseren Umgang mit ihnen? Wie viel können oder dürfen wir davon für uns verbrauchen und wie viel müssen wir überlassen für andere? Ich glaube, das ändert alles, wenn wir uns in dieser Welt als Verwalter verstehen und nicht als Besitzer, als Bewahrer und nicht als Konsumierer, als Repräsentanten Gottes und nicht als Krone der Schöpfung, der alles zu Füßen liegt. Als Verwalter leben, das heißt also als erstes, das, womit wir umgehen, als Besitz eines anderen zu verstehen. Ich musste daran denken, dass man in frommen christlichen Kreisen manchmal so schon gehört hat, dieses Verwalterbild ausgedehnt oder bezogen auf unseren Umgang mit Geld. Dass das Geld, das einem zur Verfügung steht, nicht einem selber gehört und man sich fragen sollte, wie viel gebe ich von meinem Geld denn ab für Gemeinde, für Mission, für Reich Gottes in irgendeiner Form, sondern dass man besser fragen sollte, wie viel von dem Geld Gottes, das ich anvertraut bekommen habe, soll ich denn für mich verwenden und wie viel und der Rest gehört ja ihm. Vielleicht kann man das, diesen Gedanken ja ausdehnen, allgemein auf unseren Umgang mit den Ressourcen. Man könnte das doch auf alles darauf beziehen, was uns zur Verfügung steht. Nicht, wo verzichte ich von dem, was mir gehört, auf etwas und konsumiere nicht, sondern was muss ich überhaupt gebrauchen und konsumieren? Und das dann gern mit gutem Gewissen und dankbar, dass Gott mich reichlich versorgt. Wir wollen Nachhaltigkeit ja zusammenhalten mit der Freude am Leben, mit der Freude an dem, was uns geschenkt ist. Und das können wir ja sehen bei Jesus und in der ganzen Bibel, dass das nicht irgendwie spartanisch, asketisch immer ist. Dass da viel Freude an der Schöpfung drinsteckt und an dem Genießen. Aber schon verantwortlich. Und vielleicht so mit diesem Blick, wie viel brauche ich denn eigentlich für mich? Und der Rest ist dann da für andere. Kann eingesetzt werden für Gerechtigkeit oder muss auch gar nicht erst produziert werden und die Ressourcen können aufbewahrt werden für etwas anderes. Das war das Erste. Verwalter sein heißt, das, was uns zur Verfügung steht, gehört einem anderen. Das Zweite an dem Verwaltern in dem Gleichnis ist dann, dass in diesem anvertrauten Besitz ihres Herrn eine Aufgabe für sie liegt. Die muss hier gar nicht mal explizit gestellt werden, erwähnt werden. Und doch weiß sogar dieser dritte Knecht, sehr genau, er handelt nur nicht entsprechend. Diese Aufgabe in dem Gleichnis ist, den großen Reichtum, der diese ein Talent war, zu vermehren. Als Selbstzweck scheint das heute vielleicht eher ein Teil des Problems zu sein, als ein Teil der Lösung, wenn der große Reichtum von Einzelnen noch verdoppelt werden soll. Aber darum geht es hier ja nicht, sondern es geht darum, dass diese Verwalter treu mit dem umgehen, was ihnen anvertraut ist. Und treu heißt im Sinne des Besitzers. Es geht darum, dass sie diesen Garten, oder es geht für uns darum, dass wir diesen Garten der Erde bebauen und die Schöpfung bewahren. Der Mensch hat die königliche Aufgabe, für Gerechtigkeit zu sorgen. Und da kann man durchaus dann auch mal auf Talente gucken, in unserem Sinne, was von diesem Gleichnis kommt, da ist es ja einfach eine Geldeinheit, aber um auf unsere Fähigkeiten gucken, es könnte für all das stehen, was uns gegeben ist, an Fähigkeiten, an Ressourcen, an Zeit, an Geld. Und wir können uns fragen, wie können wir das denn einsetzen dafür, dass es gerecht zugeht auf der Welt? Gerechtigkeit zwischen Reich und Arm, Gerechtigkeit zwischen den Generationen, Gerechtigkeit zwischen Mensch und Tier, dafür sollen wir uns als Menschen einsetzen. Und vielleicht verlassen wir uns dabei nicht nur auf Greenpeace und die Welthungerhilfe, sondern überlegen selbst, wie wir das, was zu unserer Verfügung ist, so einsetzen können, dass es zu mehr Gerechtigkeit führt. Dass Ressourcen gespart werden und dass eine Bewegung des Umdenkens entsteht, die wir ja brauchen in unserem reichen Land. Dass so viele Ressourcen mehr verbraucht, als eigentlich zur Verfügung stehen. Als Verwalter der eigenen Talente leben, das kann dann durchaus bedeuten, auch sich gesellschaftspolitisch zu engagieren. Also nicht nur das treu zu verwalten, was einem selber gegeben ist, sondern auch aktiv dafür zu kämpfen, dass wir als gesellschaftliche Gemeinschaft mit den Ressourcen wie Verwalter umgehen und nicht wie Konsumierer. Und das Dritte, was das Gleichnis dann sehr deutlich beschreibt, ist, ein Verwalter wird Rechenschaft ablegen müssen, was er mit dem, was ihm anvertraut wurde, angestellt hat. Und dabei geht es im Gleichnis, anders als man erstmal denkt, nicht darum, besonders viel vorweisen zu können, sondern gelobt werden die ersten beiden Knechte gleichermaßen, weil sie treu waren. Da steht ja nicht, du hast das toll gemacht, du hast besonders viel daraus geholt, sondern sie werden gelobt, weil sie treu waren. Sie sind mit dem, was ihnen anvertraut wurde, im Sinne ihres Herrn umgegangen. Und genau das hat der Dritte versäumt, weil dieser Herr in dem Gleichnis, der nur bedingt für Gott steht, der wollte, dass da Gewinn rauskommt. Und das hat der dritte Knecht nicht beherzigt, obwohl er es wusste. Treu sein heißt im Sinne dessen, mit dem, was wir verwalten, umgehen, dem es gehört. Und darum geht es, wenn wir uns als Verwalter und nicht als Besitzer dessen begreifen, was uns zur Verfügung steht. Das ist nach den Schöpfungsberichten sehr klar. Wir sollen diese Welt nicht zerstören, sondern wir sollen als seine Stellvertreter für Gerechtigkeit sorgen und sie bewahren. Das ist unsere königliche Berufung als Menschen und erst recht als Christen, die nach dem Reich Gottes trachten. Vielleicht müssen wir dafür begreifen, wie schön, wie würdevoll und wie Gott repräsentierend diese Aufgabe ist. Wenn wir uns um Nachhaltigkeit bemühen und unsere Grundhaltung in der Welt ändern und als Verwalter leben, dann wird uns das zum Freudenfest unseres Herrn führen. War eine andere Übersetzung dieser letzten Stelle. Da wird ja gesagt, ihr werdet eingehen in die Freude des Herrn. Und natürlich wird sich das bezogen auf die Ewigkeit an dieser Stelle. Aber ich fand diesen Gedanken schön, dass diese Verwalter, die treu sind, das schon mit auch vielleicht jetzt auf den Weg nimmt in die Freude ihres Herrn. Und das ist vielleicht auch was, was wir entdecken können. Dass das nicht nur was ist, wo wir uns jetzt umstellen müssen und was viel Aufwand ist und eine große Aufgabe für uns alle und an manchen Stellen auch Einschnitte bedeutet, sondern dass uns das in die Nähe Gottes auch führt. Wenn wir diese Aufgabe wahrnehmen, seinen Besitz, seine Schöpfung zu verwalten, das bringt uns ihm nahe. Und wir dürfen für ihn das machen in dieser Welt. Auch am Ende unserer Predigtreihe möchte ich euch gerne eine Challenge, eine Herausforderung mitgeben. Denn mit dieser letzten Predigt in der Reihe hören wir ja nicht auf mit dem Thema, sondern wir haben gerade erst angefangen, glaube ich, Nachhaltigkeit und Nachfolge zusammenzudenken, zusammenzubringen. Und ich hoffe, dass wir zusammen auch darin weitergehen und gemeinsam nachhaltig nachfolgen. Und dazu nehmt euch doch nächste Woche nochmal ein Feld raus, vielleicht sucht ihr euch auch jemanden, mit dem ihr im Gespräch seid darüber. Ich dachte, man könnte mal bei den Feldern anknüpfen, die wir auch schon bei dem CO2-Rechner hatten. Der Bereich Wohnen, der Bereich Strom, der Bereich Energie, der Bereich Mobilität, Ernährung, sonstiger Konsum. Das waren so Rubriken, die da stehen. Und wem das jetzt zu groß ist, der nimmt einen kleineren Bereich. Heute Morgen beim Duschen dachte ich, der Bereich Körperhygiene. Auch so ein Bereich, bei dem man mal drüber nachdenken kann. Was heißt das denn eigentlich, wenn ich mich jetzt für diesen Bereich versuche, oder was heißt das, da als Verwalter zu leben? Wie gehe ich dann mit den Dingen um? Was ist anders als vorher? Was ist anders als in einer Haltung des Konsumierens? Macht den Bereich so groß, wird ihn so groß, dass ihr das überlegen könnt, dass es nicht zu groß wird. Aber sucht euch dann auch einen Schritt da, der etwas unbequem ist. Nicht immer das Leichte, also mit der Pizzaschachtel, dann lacht er halt wieder, das ist mir relativ wurscht und ich habe sogar noch was zu erzählen hier. Ja, das ist jetzt nichts, was einem was kostet. Das ist ein Minischritt. Sucht euch einen Schritt, der euch auch was kostet, weil sonst werden wir nicht weiterkommen. Und dann macht diesen Schritt und geht einen Schritt mehr hin, als Verwalter zu leben. Ein Schritt mehr in die Richtung als Verwalter. Das ist ein Schritt weiter hinein ins Freudenfest unseres Herrn. Amen.